Schön seht ihr alle aus. Man kann nicht laufen und gleichzeitig am selben Ort bleiben, außer man ist im Fitnesscenter bei McFit und läuft auf einem dieser Laufbänder, die man sieht, wenn man auf der Hauptstraße von Reutlingen nach Fullingen fährt. Aber in der Regel geht das nicht. Wir können nicht unterwegs sein, uns bewegen, joggen zum Beispiel, oder wandern und am selben Ort stehen. Und wir alle, die wir schon länger Jesus nachfolgen, wissen, Stillstand ist immer Rückschritt. In der Tat passt das Zitat auch auf das christliche Leben. Entweder gehen wir vorwärts oder wir bewegen uns rückwärts. Das wusste auch der Apostel Paulus und deshalb hat er die Gemeinden immer wieder ermutigt, im Glauben zu wachsen, Christus noch mehr zu erkennen, ihm ähnlicher zu werden, von diesem Weg des Evangeliums nicht abzuweichen, die Wahrheiten, die sie über Christus erkannt haben, nicht abzuschwächen, sondern ein Leben in enger Gemeinschaft mit Christus zu führen. Und darum, um dieses Thema geht es auch in den zwei Versen aus dem Kolosserbrief, die wir heute, bevor wir dann in den Lobpreis gehen und auch das Mahl des Herrn fein noch betrachten wollen. Für unsere Gäste möchte ich es noch einmal erwähnen. Wir predigen seit einigen Wochen hier am Sonntag in unseren Gottesdiensten fortlaufend durch den Kolosserbrief und letzten Sonntag, ihr erinnert euch alle noch bestimmt, da ging es um es ging um diesen geistlichen Kampf, den der Apostel Paulus mit seinem Mitarbeiter Epaphras für die Gemeinde in Kolossä und auch in Laodicea kämpfte. Und wie kämpfte der Apostel für die Gemeinden? Er kämpfte durch das Gebet, durch die Fürbitte. Er kämpfte im Gebet, dass die Geschwister in Kolossä ermutigt und gestärkt werden im Glauben, ja, dass sie die Einheit bewahren, indem sie in Liebe zusammenhalten und Christus, ihren Herrn, ihren größten Schatz, noch mehr erkennen und so allen Verführungen von Seiten der Irrlehrer widerstehen zu können. Und diesen Gedanken führt er jetzt in Kolosser 2 in den Versen 6 und 7 weiter und will die Geschwister ermutigen, auf diesem Weg der Nachfolge sich ganz an Jesus Christus auszurichten und in ihm glaubensfest und dankbar zu leben. Das ist das Thema meiner Predigt heute, glaubensfest und dankbar in Christus leben. Das ist auch für uns wichtig, liebe Geschwister, weil auch wir werden heute mit allen möglichen Ideen und Anschauungen und Meinungen konfrontiert. Und es ist so wichtig, unseren Herrn Jesus Christus im Fokus, in der Mitte, im Zentrum zu behalten und nicht abzuweichen von der biblischen Lehre vom Evangelium der Gnade. Wir wollen unsere Lebensweise, unser Verhalten nicht nach der neuesten Philosophie oder Ideologie ausrichten, sondern nach dem Wort Gottes. Lasst uns also aus Kolosser 2, die Verse 6 und 7 jetzt lesen. Da schreibt der Paulus: Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm, oder wörtlich, so wandelt auch in ihm. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Mit diesen Worten möchte also der Apostel die Kolosse ermuntern, an der wahren Lehre des christlichen Glaubens festzuhalten, bevor er in Vers 8 dann nochmal eine ganz klare Warnung vor den Irrlehren ausspricht. Und als erstes erinnert Paulus hier die Gemeinde an ihren geistlichen Anfang. Das Wort angenommen ist das gängige Wort, das damals auch gebraucht wurde, wenn man von einem Lehrer klare Anweisungen bekommen hatte. Die Kolosser hatten das klare, umfassende Evangelium von Epaphras sehr wahrscheinlich gehört. Sie hatten das im Glauben angenommen. Aber interessant ist, wie Paulus das hier formuliert, wird klar, dass diese Botschaft nicht nur theoretische Information war. Sie bestand nicht nur aus Worten. Sie wurde nicht einfach nur verkündigt, wie jede andere Ideologie oder Philosophie, irgendeine andere Lehre, sondern durch das Evangelium ist den Kolossern Christus selbst begegnet. Denn Christus ist das Evangelium. Zu ihm hatten sie das Ja des Glaubens gesagt. Sie sind nicht nur einer neuen Lehre begegnet, sondern einem Lehrer. Nicht einem Buch, sondern einer Person. Nicht einem interessanten Gedanken, einer faszinierenden Sache, einer neuen Idee, Erkenntnis oder Lebensweisheit, sondern Jesus, dem lebendigen Sohn Gottes. Da fängt der Glaube an. Und Paulus betont hier, glaube ich, ganz bewusst, wer dieser Jesus ist, den die Kolosser angenommen hatten. Es ist der Christus, der Messias, der Gesalbte Gottes, der König Gott. Und er ist nicht ein Herr unter vielen, sondern er ist der Herr. Das griechische Wort Kyrios, mit Herr hier übersetzt, ist eigentlich ein Titel für den Allerhöchsten. Er ist Gottes Bezeichnung, Kyrios. Ihn hatten die Kolosser im Glauben angenommen und das beschreibt ihre Bekehrung, die Wiedergeburt, die Lebenswende. Damit fängt echtes Christsein an und nicht, indem ich in einer christlichen Kultur oder in einer christlichen Kirche aufwachse. Jesus hat gesagt, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wer mit offenem Herzen zu Jesus kommt und ihn kennenlernen will, der wird erkennen, dass Jesus wirklich die Wahrheit ist. Und das wünsche ich jedem, der Jesus noch nicht als Herrn und König, als Kyrios als den einen einzigartigen, einmaligen Herrn und Erlöser in sein Leben aufgenommen hat, dass er diesen klaren Kurswechsel erlebt. Komm zu Jesus und schenk ihm dein ganzes Leben. Und du wirst erfahren, wie Jesus nicht nur deine Schuld, deine Sünde, den ganzen Mist, den du gebaut hast, jede Zielverfehlung in deinem Leben, jede Selbstzentriertheit, ja deine ganze Selbstzentriertheit und Selbstsucht vergibt, sondern dir auch Sinn und Ziel und Hoffnung und neues Leben schenkt. So hatten die Kolosser Christus erfahren, als sie das Evangelium aufgenommen haben. Und Paulus sagt hier, ihr lieben Kolosser, weil ihr Christus in euch habt, lebt euer ganzes Leben in Christus. Das ist hier ein klarer Imperativ, eine Aufforderung. Lebt in ihm. Was heißt das? Es heißt, richtet euer ganzes Denken, euer Verhalten an ihm aus, wie das die NGÜ eigentlich schon erklärend übersetzt hat. Er ist nicht nur euer Erlöser, er ist nicht nur für eure Erlösung genug, sondern auch für euer weiteres gesamtes Christenleben. Und deshalb lebt mit ihm, lebt die Beziehung mit Jesus, begegne ihm täglich in seinem Wort, höre auf ihn, gehorche ihm, setz das um, was du erkannt hast aus dem Wort Gottes. Geh bewusst mit Jesus durch deinen Tag und rede mit ihm auch immer wieder zwischendurch über das, was gerade läuft. Was auf dich einströmt an Informationen, an Gedanken, was dich gerade beschäftigt. Wenn du so mit ihm in deinem Lebensalltag lebst, ist das auch ein Schutz davor, vor Angriffen der Irrlehrer nicht verwirrt zu werden von diesen Angriffen. Sozusagen im Angriff der Verführung. Und dann beschreibt er hier mit sehr starken Begriffen, was so ein Leben, das sich ganz auf Christus ausrichtet, sozusagen was ein Leben in Christus kennzeichnet, Vers 7, seid in ihm verwurzelt. Und hinter diesem Begriff steht ein starkes Bild, so wie ein Baum seine Standfestigkeit aus seinen weit verzweigten Wurzeln hat, so haben auch wir Christen unsere Festigkeit in Christus. Unsere geistliche Stabilität hängt davon ab, wie unsere Lebenswurzeln, wie unser Wille, unsere Gefühle, unser Denken, ja, unser ganzes Sein in Christus eingesenkt und verwurzelt sind. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Man kann es ausweiten. Darüber noch weiter nachdenken. Ein junges Bäumchen, das gerade frisch gepflanzt wurde, kann man leicht herausreißen. Aber mit der Zeit, da gräbt auch ein junges Bäumchen seine Wurzeln tief in das Erdreich hinein. Und die Wurzeln, sie führen dem Baum auch die entscheidende Nahrung zu. Über die Jahre wird aus einem Bäumchen dann ein großer Baum. Und einen großen Baum kann auch der stärkste Mann nicht so ohne weiteres ausreißen. Oder auch woanders schnell umverpflanzen, hinverpflanzen. Und dann kommen die Stürme, und wenn der Sturm kommt und durch die Äste pfeift und zaust und die Krone biegt, da steht der Baum fest, weil seine Wurzeln tief sind. Damit also unser Glaube den Stürmen der Versuchung und Verführung widerstehen können, muss er tief verwurzelt sein in Jesus Christus. Und es ist ja unbestritten, Stürme werden kommen. Immer wieder ziehen dunkle, gefährliche Gewitter auf. Die Stürme, das Leid, die oft auch unverständlichen Schicksalsschläge machen ja um uns Christen keinen Bogen. Sie treffen uns wie alle anderen. Das große Gewitter letztes Jahr, das dann so viel Regen brachte und auch unseren Keller überschwemmte, das knallte bei uns genauso rein wie bei unserem ungläubigen Nachbarn. Aber diese Stürme hauen uns nicht um, wenn wir in Jesus verwurzelt sind. Wenn wir ganz fest und sicher glauben und wissen, wer Jesus Christus wirklich ist, was er uns bedeutet, dass allein in ihm unser Heil begründet ist. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes, haben wir schon aus dem Kolosserbrief gehört. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis finden wir in ihm. Wir brauchen keinen Christus und, wie die Irrlehrer in Kolossee das propagierten, sondern Christus allein genügt. Wenn wir darin verwurzelt sind, kippen wir nicht so schnell um. Wir dürfen es nicht zulassen, meine Lieben, dass irgendwelche Ideologien oder subtile, menschenerdachten Theorien das Wurzelwerk unseres Glaubens unterspülen und unsere Festigkeit gefährden. Und das kann übrigens auch bei alten Bäumen passieren. Vor etlichen Jahren besuchte uns unser lieber Freund aus den USA, Jim Eisenbrown. Ich meine, manche von euch werden sich an ihn erinnern. Allein schon sein Aussehen bleibt einem in Erinnerung. Er hatte so einen langen, weißen, grauen Bart, sah ein bisschen wie Mose aus oder wie man sich Mose eben vorstellt. Amerikanischer Bruder und Verleger christlicher theologischer Literatur. Er hat uns etliche Male besucht und mit ihm haben wir, wie mit vielen anderen Amerikanern auch, eben diese schöne Wanderung gemacht, ja, von Ehningen aus über die Gütersteiner Wasserfälle hin zu den Uracher Wasserfällen. Das haben wir damals mit Jim gemacht, werde ich nie vergessen, war ein wunderschöner Tag, diese Wanderung. Und dort angekommen, oberhalb des Wasserfalls, des Uracher Wasserfalls, ist ja diese schöne Plattform, ein Kiosk ist da und man kann was trinken und auch eine Grillstelle. Und an dieser Grillstelle wollten wir eben unsere Würste grillen, eine Pause machen, einfach wäschern. Und ganz plötzlich, da oben, ein Krachen, ein Rauschen. Wir wussten gar nicht, was geschieht. Einer dieser ganz hohen, alten, großen Bäume, die nah an diesem Bach stand, der dann sozusagen zum Wasserfall wird, krachte vielleicht 20 Meter entfernt von uns runter und fiel zu Boden. Wie durch ein Wunder. Es waren ja auch noch andere Leute da, nicht nur wir. Wurde niemand verletzt und niemand erschlagen. Was war passiert? Das Wasser hatte den Baum unterspült, seine Wurzeln beschädigt. Er war nicht mehr verwurzelt, hatte keinen Halt mehr und stürzte zu Boden. Und das Ereignis hat mich damals gelehrt, dass selbst alte, große Bäume fallen können, wenn ihr Wurzelwerk unterspült wird. Und da gilt das Wort des Apostels Paulus, das er an die Korinther schreibt, 1. Korinther 10, Vers 12. Wer da steht, mag zusehen, dass er nicht falle. Und deshalb brauchen wir die Mahnung, den ernsten und doch ermutigenden Zuspruch, denn Nachfolge ist ein Weg und vieles kann den selbstsicheren und gleichgültig werdenden zum Straucheln bringen. Und aus der Schrift wissen wir auch, dass gerade auf das Ende hin die Winde der Irrlehren zunehmen und falsche Propheten und Betrüger immer dreister werden. Könnt ihr nachlesen, 2. Timotheus 3, Vers 13. Lasst uns deshalb, liebe Geschwister, verwurzelt bleiben. In Christus, im Wort Gottes. Ein zweiter Begriff, den Paulus hier verwendet, enthält jetzt nicht ein Bild aus der Natur, sondern der Architektur. Es ist der Begriff auferbaut. Baut euer Leben auf ihm auf. Wir sind einmal eingewurzelt, aber wir werden auch ständig auferbaut. Und das ist kein Widerspruch. Und jetzt kommt dieser Gedanke des stetigen Weiterbauens bis zur Vollendung des Hauses zum Ausdruck. Jesus ist der Grundstein, der Eckstein, wenn wir so wollen, so wird er beschrieben. Und wir werden auf ihm, dem Fels der Ewigkeit, auferbaut. Das heißt, Christsein ist ein lebenslanger Prozess, in dem wir lernen, so zu leben, wie Jesus es gelehrt und auch vorgelebt hat. Jeder von uns soll im Glauben wachsen und weiter erbaut werden, weil Stillstand ist immer Rückschritt. Haben wir auf dieser ersten Folie am Anfang dieser Predigt gehört. Veränderung. Geistliches Wachstum im biblischen Sinne ist immer ein geistlicher Prozess, der von innen nach außen geschieht und aus dem wir nicht als vollkommene Geschöpfe hervorgehen. Das Haus ist erst im Himmel vollendet, aber auf jeden Fall als Menschen, die zu tieferer Liebe fähig sind, weil wir Jesus ähnlicher werden. Und immer mehr begreifen, mit welcher Liebe wir selbst geliebt werden. Und auch das wirkt so wie ein Schutz gegen alle möglichen Irrlehren. Das macht uns glaubensfest. Und das ist der dritte Begriff, der uns beschreibt, was es bedeutet, unser ganzes Verhalten an Christus auszurichten, in Christus zu leben, glaubensfest. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Die Kolosser sollen in dem, was sie glauben und so, wie sie glauben, immer fester werden. Mit diesem Zusatz, was euch gelehrt worden ist, verweist der Apostel nochmal auf den gemeindegründenden Dienst des Epaphras und wehrt aber gleichzeitig damit jede neue fremdartige Lehre ab. Wie können wir in Christus verwurzelt und weiter aufgebaut werden und glaubensfest bleiben? Indem wir die Lehre nicht vernachlässigen. Oder wie Paulus hier sagt, uns nicht abbringen von dem, was wir gelehrt wurden. Und bei der Lehre geht es übrigens nicht nur um theoretisches Wissen aus der Bibel, das wir uns aneignen, sondern diese Lehre, die muss auch Teil unseres Lebens werden. Unser Denken und unser Handeln und Empfinden und auch Entscheiden bestimmen. Außerdem ist Lehre auch so wie Nahrung. Sie ist wie Nahrung, die wir täglich zu uns nehmen. Ohne Nahrung gibt es kein Wachstum und es gibt keine Kraft. Versuch das mal 3 Tage nicht zu essen. Wir sind ja gerade in der Fastenzeit, vielleicht fasten manche von euch. Da merkt man schon, die Kraft lässt einfach nach, wenn man mal 2 Tage nichts gegessen hat. Ohne Nahrung auch keine Beständigkeit, kein Weiterkommen. Nun spielt heute leider biblische Lehren in Gemeinden und Kirchen, auch in Freikirchen, eine eher leider untergeordnete Rolle. Vielleicht habt ihr schon mal diesen Spruch gehört, Lehre trennt, Liebe eint. Klingt gut, oder? Klingt gut, aber ist, um ganz ehrlich zu sein, ich will es jetzt nicht so hart formulieren, aber es ist eine absolut verführerische, diabolische Maxime. Wir wissen, dass alle gute Lehre von Gott kommt. Ebenso wissen wir, alle wahre Liebe kommt von Gott. Man kann also nicht das eine gegen das andere ausspielen. Wenn Lehre und Liebe beide von Gott kommen, dann gibt es keine Liebe ohne Lehre. Wenn wir also mehr lieben wollen, müssen wir auch mehr gute Lehre wollen, denn genau das macht uns dann auch glaubensfest. Die biblische gesunde Lehre, sie muss verteidigt und falsche Lehre bekämpft werden. Genau das tut der Apostel Paulus hier mit diesem Brief an die Kolosser. Wenn das nicht mehr geschieht, ist das ein Zeichen von geistlichem Niedergang. Der ostdeutsche Pfarrer Theo Lehmann, der sächsische ostdeutsche Pfarrer Theo Lehmann, sagte mal in einer ERF-Botschaft: In vielen Kirchen herrscht ein Lehrchaos. Die groteskesten Irrlehren werden vertreten und geduldet. Es gibt nichts, was nicht geleugnet wird von A bis Z, von Auferstehung bis Zorn Gottes. Egal, ob es sich um die Taufe, die Ehe oder das Kreuz handelt, nichts ist mehr vor Verleugnung und Verdrehung sicher. Was wir Christen heute in allererster Linie brauchen, das ist die Rückkehr zur Bibel und biblischen Lehre. Theo Lehmann ist ein Evangelist und auch ein Pfarrer der klaren Worte. Ich glaube, er hat recht. Es ist eine große Tragik. Es ist wirklich eine große Tragik, was die historisch-kritische Auslegungsmethode in den theologischen Hochschulen des Landes der Reformation angerichtet hat. Ähnlich wie damals bei den Kolossern gibt es auch in unserer Zeit immer wieder neue Modewellen des Zeitgeistes. Deshalb ist es so wichtig, glaubensfest zu sein und uns nicht abbringen zu lassen von der gesunden Lehre. Das sollte eigentlich immer wieder unser Gebet sein, dass wir als Christen verwurzelt bleiben in der biblischen Lehre und immer wieder auch zurückkehren zu ihr. Und ich meine, das ist wichtig, dass das jede Generation neu entscheidet. Denn mehr als Jesus und das Evangelium der Gnade gibt es nicht. Jesus genügt. Verwurzelt, auferbaut, glaubensfest. Das sind Begriffe, die unser Leben in Christus kennzeichnen sollen. Und Paulus beendet seinen Satz mit einem vierten Begriff, und der ist dankbar. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Oder wörtlich, seid überfließend in Dankbarkeit. Nicht knauserig, geizig, sondern reichlich sollt ihr dankbar sein. Wir merken also, für Paulus gehören Glauben und Danken zusammen. Wer von der biblischen Lehre abhebt, wird überheblich. Wer nicht mehr als Beschenkter aus der Gnade lebt, wird stolz. Im Grunde ist die Abwesenheit von Dank ein sicheres Zeichen für den Abfall vom Glauben. Denn wer als Christ nicht mehr aus dem staunenden Dank lebt, der wird unzufrieden, er wird mürrisch und letztlich dann auch immer angreifbar. Weil da findet die Saat der Verführung bald offene Ohren. Wir sehen also, Dankbarkeit ist auch ein Schutz, ein Gegengift gegen das Gift der Irrlehre. Sie treibt die Gewöhnung, den Zweifel, die Versuchung hinaus. Paulus wird noch, glaube ich, an mindestens zwei oder drei Stellen in Kolossen das weiter einschärfen, wie wichtig die Dankbarkeit ist. Werden wir noch sehen im Laufe dieser Predigtreihe. Wer ein dankbares Herz hat, der muss nicht woanders suchen, sondern der ist glücklich mit dem, was er hat. Lass uns, liebe Geschwister, immer wieder darüber nachdenken, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat und ihm wirklich von ganzem Herzen dafür danken. Wer denkt, dankt, man kann es auch anders sagen, wer dankt, denkt, ist auch so ein Slogan, den wir gerne am Erntedankfest verwenden oder erwähnen. Wer dankt, der denkt, er durchdenkt immer wieder die gewaltigen Heilstaten Gottes und ist überwältigt von der Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt wurde. Und da kann nichts anders daneben zusätzlich bestehen. Eigene Werke, Askese, Engelwesen, andere Mittel oder was weiß ich noch was. Alles, was wir haben, haben wir von Gott. Danke. Denken wir doch darüber nach. Immer wieder. Wie überreich beschenkt wir doch in Christus sind. Wir haben Vergebung der Sünden. Wir haben ewiges Leben. Wir haben eine Beziehung zu dem Schöpfer des Universums. Jesus ist unser Herr, unser Kyrios, unser König und Erlöser. Und er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Da ist so viel, wofür wir danken können, verwurzelt und aufgebaut in ihm, glaubensfest und dankbar, wollen wir mit unserem Herrn täglich leben. Und wenn wir jetzt gleich in den Lobpreis gehen und anschließend auch das Mahl des Herrn feiern, dann wollen wir unser Leben in diesem Gottesdienst ganz bewusst erneut unter das Zeichen der Dankbarkeit stellen. Eucharisteo, Dankbarkeit. Wir denken an seine Gnade, an die Fülle, die er uns geschenkt hat, Charis, und danken Eucharisteo ihm dafür. Und zu gleicher Zeit empfinden wir in unserem Herzen, in unserem Innern eine heilige Freude. Chara, die Freude für das, wer unser Herr Jesus Christus ist und was er uns durch die Erlösung, durch die grandiose, unglaubliche, einzigartige Erlösung der Gnade geschenkt hat. Und unsere Dankbarkeit, sie bindet uns immer wieder bewusst an unseren Herrn und bewahrt uns auch vor jeder Verführung. Amen.